Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Anpfiff zur 19. Folge vom Herd- und Ofen-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Peter Brück und mit mir am Küchentisch sitzt wie immer der liebe Michael Bielitzer, genannt Billy. Hi Billy.
Hallo Peter.
Für heute haben wir uns was besonders Schönes ausgedacht für euch, beziehungsweise Billy hatte die initiale Idee. Wir freuen uns nämlich schon beide total darauf, dass in ein paar Tagen die Fußball-Bundesliga wieder losgeht.
Ja.
Und darum haben wir uns gedacht, wir widmen uns dem Ganzen mal aus einer etwas anderen Perspektive und machen eine kulinarische Reise quer durch Deutschland und zwar in alle Städte, in denen in dieser Saison Erstligafußball gespielt wird. Das Ganze wollen wir aufteilen in eine erste und eine zweite Halbzeit. Das bedeutet in eine erste und zweite Folge des Herd- und Ofen-Podcasts. Heute machen wir die erste. Ich erkläre es mal mit Mathe. Ein Spiel hat 90 Minuten. Die Bundesliga hat 18 Vereine. 18 Vereine in 90 Minuten macht genau 5 Minuten pro Verein, beziehungsweise pro Stadt. Sprich, diese Woche zur ersten Halbzeit sind 9 Städte dran und dann nächste Woche nehmen wir uns die zweite Halbzeit vor. Da kommen dann die anderen 9 Städte dran. Habe ich richtig erklärt, Billy?
Hast du richtig erklärt und ich hoffe, dass wir das hinbekommen.
Ja, wir wollen jetzt nicht genau akademisch 5 Minuten hernehmen, aber
genau.
Pi mal Daumen, ja. Das irgendwie hinkriegen.
Genau, manche Vereine, ja, die werden vielleicht ein bisschen kürzer besprochen und manche ein bisschen länger.
Manche ein bisschen länger, genau. Irgendwie so, ne? Aber insgesamt müssen wir schon ein bisschen reinhauen.
Ja.
Und vielleicht finden wir ja sogar heute das eine oder andere Thema, das wir dann in einer der späteren Folgen nochmal ausführlicher besprechen können, weil es vielleicht interessant ist.
Ja.
Werden wir sehen.
Ne? Peter, wenn ich dich so anschaue hier, wie du vor mir sitzt, gut aussehend, braun gebrannt und so. Du erinnerst mich wirklich ein bisschen an den jungen Müller-Wohlfahrt. Schulterlanges Haar.
Ich habe gedacht, was kommt jetzt? Irgendein Spieler oder sowas? Nein, Müller-Wohlfahrt.
Ja,
ja, aber finde ich nicht schlecht. Weißt du, magische
oder?
Hände und
ja, genau.
So. Ne? Bin ich auch für bekannt.
Ja, glaube ich dir sogar.
Ja, klar. Ja.
Vielleicht noch mal ganz kurz, falls jetzt jemand sich überhaupt nicht für Fußball interessiert, ist für denjenigen die Folge überhaupt was?
Natürlich ist das für denjenigen was,
weil
wir sind ja der Herd- und Ofen-Podcast und wir unternehmen eine kulinarische Reise. Das heißt, wir nehmen die Bundesliga zum Anlass,
genau. In
die jeweiligen Städte zu gehen und zu gucken, was gibt es da Kulinarisches.
Genau, wir sprechen hier keine taktischen Aufstellungen durch oder sonst irgendetwas, sondern wir hangeln uns anhand der Bundesliga-Städte so ein bisschen durch.
Durch Deutschland.
Durch Deutschland, genau. Aber es geht natürlich hauptsächlich um Essen und Trinken.
Ganz genau. Das heißt, wer von euch sich nicht für Fußball interessiert, wird auf jeden Fall genauso viel mitnehmen, wie jemand, der sich für Fußball interessiert.
Ja.
Okay, vor uns steht eine Salatschüssel, die wir missbrauchen als Lostopf. Darin sind Loskugeln in Form von zerknüllten Papierschnipseln, wo alle 18 Bundesliga-Vereine draufstehen. Und die wird für uns zufällig bestimmen, in welche Stadt wir als erstes reisen.
Mhm.
Und wenn du willst, Billy, können wir eigentlich sofort loslegen.
Ja, gerne.
Ja komm, dann rühr mal im Lostopf und sei unsere Losfee und bestimme, zu welchem Bundesliga-Verein, sprich in welche Stadt, in der Fußball gespielt wird, wir zuerst reisen.
Guck mal nach. Wir haben Augsburg, Peter.
Augsburg, das ist ein schöner Start für mich, denn das ist so eine Art Heimatverein. Ich habe Verwandtschaft in Augsburg und bin deswegen regelmäßig dort. Augsburg wird, um es jetzt auf das Kulinarische zu bringen, im Volksmund Datschiburg genannt. Weißt du warum? Datschiburg.
Nee.
Das leitet sich ab vom Zwetschgendatschi. Zwetschgendatschi ist also ein Pflaumenkuchen.
Mhm.
Ne? Augsburger Zwetschgendatschi und ist eine regionale Spezialität dort.
Mhm.
Ne? Gibt es im Moment da wirklich überall, gerade jetzt, wenn die Zwetschgen reif sind. Viereckiges Blech im Ofen, Hefeteig, Zwetschgen drauf, wird gebacken und dann hast du einen wunderbar saftigen Kuchen. Ne? Um zu hören, wie man den Zwetschgendatschi nach original Augsburger Art herstellt, habe ich ein Interview geführt. Und zwar mit einer unglaublich netten Dame namens Else Frahler. Else Frahler ist Hobbyköchin, vor allem aber begeisterte Bäckerin aus Augsburg. Und von ihr habe ich mir also erklären lassen in einem Interview, wie man den original Augsburger Zwetschgendatschi denn macht. Und in unserem Vorgespräch habe ich so ganz lapidar zu ihr gesagt, der Zwetschgendatschi ist also eure Form des Pflaumenkuchens. Oh, da hat sie mir sofort widersprochen.
Mhm.
Zwetschgen sind nicht das gleiche wie Pflaumen, war also ganz wichtig. Und hör mal rein, was sie gesagt hat.
Der Unterschied zwischen Zwetschgen und Pflaumen sind, dass die Zwetschgen kleiner und saftiger sind und die Pflaumen schon etwas größer und ja, ich will jetzt nicht sagen trockener, aber eben nicht so saftig sind.
Ah ja, verstehe, okay. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal dazu, wie er denn gemacht wird, der Zwetschgendatschi. Voraussetzung ist ein Hefeteig.
Also ich würde ihn auf jeden Fall original Augsburger-Style machen.
Ja.
Weißt du, soll ich dir erklären, wie ich den genau mache?
Ey, vielleicht machen wir es so, weil wir uns für diese Fußballfolge ein bisschen kürzer halten müssen. Unter einem Hefeteig kann sich ja jeder was vorstellen, wie man den für Kuchen macht. Das Rezept schreiben wir auch nochmal genau für unsere Hörer auf. Mhm. Aber in den Augsburger Zwetschgendatschi, und das ist ja für einen Hefeteig nicht selbstverständlich, kommt Milch rein und Butter.
Ja.
Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, bei eurem Zwetschgendatschi, was ist die Rolle der Butter bzw. der Milch? Wird der Teig dadurch besonders locker?
Ich behaupte mal, auch ein bisschen geschmackvoller. Also wenn ich Hefeteig mache für andere Rezepte, ich nehme lieber dann eine Milch als Wasser.
Ja klar, Fett ist Geschmacksträger.
Genau.
Ne? Okay, so der Hefeteig muss dann wahrscheinlich eine Zeit lang gehen, ne? Aber wie geht's weiter?
In der Zwischenzeit wasche ich meine Zwetschgen und schneide diese zweimal längs ein, dass das so richtig schön aussieht, dann wie so ein bisschen wie ein Gartenzaun.
Gartenzaun?
Ja, also wenn man es komplett
abschneidet
und dann nochmal rein, dann hat man oben diese Haken und das sieht dann so ein bisschen aus wie ein Gartenzaun, finde ich.
Ja, verstehe, alles klar. Das heißt, das ist auch deine Methode, wie du die Kerne aus den Zwetschgen rauskriegst.
Richtig, richtig.
Okay, und dann?
Sobald der Teig dann gegangen ist, walge ich ihn auseinander, bringe ihn in ein gefettetes Blech, ein so großes Kuchenblech.
Also kein rundes, sondern ein viereckiges, was so in den Ofen kommt, ne?
Ja. Und dann würde ich diese Zwetschgen eben wie so ein, eben wieder beim Gartenzaunzimmer, dass ich diese aufreihe. Also recht dicht und überlappend.
Und dann kommt das Ganze in den Ofen?
Nein, dann lasse ich ihn nochmal kurz gehen, damit dieser Teig ja nochmal ein bisschen fluffiger wird, wenn man quasi nochmal ein bisschen gehen lässt.
Ja.
Und schieben dann in der mittleren Schiene in den Backofen.
Okay, und dann dauert so 20, 30 Minuten?
Ja, 20, 30 Minuten, genau.
Okay, so und dann kommt er raus, duftet schon wunderbar.
Mhm.
So und jetzt scheiden sich in Augsburg die Geister, wie ich so mitbekommen habe, je nachdem, wo ich Zwetschgendatschi gegessen habe. Kommt Hagelzucker drauf, kommt normaler Zucker drauf oder kommt Zucker und Zimt drauf? Was machst du?
Also ich streue Hagelzucker drauf.
Ja.
Zimt.
Und Zimt?
Ja.
Okay. Abschließend also ganz kurz die Frage, was ist das Besondere für dich am Augsburger Zwetschgendatschi? Was macht den aus?
Wie gesagt, der Zwetschgendatschi ist sehr, sehr saftig, weil sehr, sehr viele Früchte draufkommen. Andere Pflaumenkuchen mit Mürbteig oder Rührteig oder was auch immer,
ist
natürlich nicht so saftig, weil mehr Teig wahrscheinlich dran ist. Und das ist das, was es für mich ausmacht.
Okay, ey, tausend Dank für deine Tipps. Letzte Frage, was wünschst du dir für den FCA für diese Saison?
Natürlich, dass wir nicht absteigen. Das ist immer unser erstes Ziel. Wenn sie natürlich wieder den Sprung in die einstellige Tabelle schaffen könnten, dann wäre ich sehr, sehr froh.
Ja.
Im UEFA Cup haben wir alles miterlebt.
Oh, ja, träumen ist erlaubt.
Das wäre natürlich Sahnehäubchen.
Alles klar. Okay, dann danke ich dir, Else. Ne?
Gerne.
Und bin mir sicher, dass wir nach dem Gespräch alle einen hervorragenden Zwetschgendatschi hinkriegen. Ne?
Sehr schön, freue mich.
Okay, ciao. Ja, Billy, weißt du Bescheid?
Auf jeden Fall. Also das Rezept brauchen wir aber auch, oder?
Ja, klar. Elses Rezept schreibe ich auf und stelle es auf jeden Fall in die Shownotes, hat sie mir übermittelt.
Mhm. Schön.
Zwei Keypoints können wir mitnehmen aus dem Interview, was macht den Zwetschgendatschi aus? Erstens, lockerer, schmackhafter Teig, weil Milch und Butter verwendet werden. Eier kommen auch noch rein, was ja auch nicht selbstverständlich ist für einen Hefeteig. Ne? Und er ist besonders saftig durch die Verwendung von möglichst viel Obst, also möglichst vielen Zwetschgen, nicht Pflaumen, die auf den Kuchen gelegt werden. Ne? Und es ist auch wirklich, wirklich lecker. Ne? Und irgendwie, so wie Else ihn gerne isst, mit schön viel Sahne dabei, ist das was ganz Schönes. Wie gesagt, Rezept pack ich in die Shownotes. Soll ich im Lostopf rühren
und
Peter. Gucken, was wir für dich haben? Aha, Berlin. Und zwar, wir haben zwei Berliner Vereine, Hertha Berlin.
Hertha, ja. Zu Hertha habe ich noch was Schönes, schöne Geschichte rausgesucht. Und zwar, ich spreche jetzt erstmal am Anfang nicht über Hertha, sondern über den Berliner SV 1892. Sagte der Verein was?
Gar nichts. Ist das der Vorläufer von Hertha?
Nein. Das ist ein traditionsreicher Sportverein, ne?
Ja.
Aus Schmargendorf.
Okay.
Das ist ein Ortsteil vom Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Ne?
Ja.
3000 Mitglieder, gehört schon zu den Berliner Großvereinen damit tatsächlich. Ne? Also von der Mitgliederzahl jetzt. Und die, wie gesagt, kommen aus dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und spielen da auch in dem Stadion Wilmersdorf.
Ja.
Und das ist ganz nett. Ich habe da mal hier diese Geschichte rausgesucht. Ich lese das einfach mal vor. Das Fassungsvermögen des Stadions erwies sich auf Dauer als überdimensioniert. So liegt selbst der Zuschauerrekord vom 10. März 1951, als 19.500 Schaulustige die Partie Berliner SV gegen Tennis Borussia Berlin verfolgen wollten, weit unter der Kapazität. Daher wurde 1984 auf dem Tribünenwall der Nordkurve ein Weinberg angelegt,
aha,
auf dem die Wilmersdorfer Rheingauperle gedeiht.
Guck mal an.
Ja?
Den cool, ne? Kennt ich jetzt irgendwie gar nicht erwartet.
Ja, die bauen, die haben da einen kleinen Weinberg. Ne?
Im Stadion.
Im Stadion, genau.
Das heißt, man hat den Weinberg, wo dann die Weinreben gedeihen,
ja,
und drumherum sitzen Zuschauer.
Ich war selbst jetzt noch nicht da, aber wie gesagt, in der Nordkurve ist ein Weinberg angelegt worden.
Abgespaced.
Und da gibt es einen schönen Wein. Aber glaubt mal, es gibt noch viel mehr Wein in Berlin. In Berlin gibt es über 2000 Rebstöcke insgesamt.
Ernsthaft?
Ernsthaft. Und zwar nehmen wir mal ein Beispiel. Kennst du den guten Wein, ein gutes Tröpfchen, den Kreuz Neroberger?
Kreuz Neroberger? Nein, kenne ich
nicht.
Ich kenne
den
Kreuzberger.
Nicht. Also, der seit 1968 wird er am Hang des Kreuzbergs kultiviert. Na, die haben da Wein.
Hm?
Und da sind 300 Rebstöcke, pro Jahr ungefähr 800 Kilo Trauben und die machen die Sorten Riesling, Gerner und Spätburgunder und die füllen diesen Wein in 700 kleine Flaschen ab. Also nicht diese größeren 075 oder 07, genau, ne, sondern so kleine Flaschen und die können jetzt nicht in den Handel kommen, weil wie alle Berliner Weine gilt, die Flaschen dürfen nicht in den Handel, weil sie nicht zu einem der 26 offiziellen deutschen Weinbaugebiete gehören. Die Berliner.
Oh.
Ne? Nur die können in den Handel gegeben werden. Und du kannst sie gegen eine Spende, so mindestens 10 Euro musst du geben, kannst du ein Fläschchen bekommen. Oder von den Bezirksbürgermeistern wird das auf zu irgendwelchen Anlässen an irgendwelche Gäste verschenkt.
Verstehe. Ne? Und wenn ich diese Spende geben wollte, weißt du das zufällig? Also müssste ich das vor Ort irgendwie Geld spenden und mir holen? Oder könnte ich das übers Internet bestellen?
Das kann ich ja nicht sagen, ob
okay,
das vor Ort passiert.
Ja,
ne? Ne? Genau. Und Keltern tun die allerdings nicht selbst in der Hauptstadt, sondern das machen jetzt Profis so aus den Weinbaugebieten in Hessen, Baden oder Württemberg. Ne?
Mhm.
Und das fand ich super interessant. Und das passiert in Berlin seit dem Mittelalter. Und auch heute erinnern noch viele Straßen daran. Ne? Also ich habe hier zum Beispiel den Weinbergsweg, Weinbergstraße, Weingartenweg, Weinmeisterhöhe und so weiter. Ja?
Das hat also wirklich damit zu tun, dass sie dort eine Weintradition haben.
Genau.
Krass.
Und auch wenn die nicht offiziell in den Handel gehen. Und das führt mich zu etwas, weil ich habe das mal kennengelernt und auch deswegen recherchiert. Bei einem Besuch in Berlin, da war ich in einem guten Restaurant am Weinbergsweg.
Mhm.
Ja, das ist irgendwie Berlin-Mitte und da ist der Volkspark, also ein schöner Park. Und da ist in der Mitte auch so ein kleiner Berg, also so ein Plateau. Ne? Und obendrauf ist das Nolas am Weinberg, so heißt das.
Mhm.
Das ist schweizerische Küche, also eine schweizerische Gaststätte und die haben als Spezialität Käsefondue. Und ich finde das total cool da. Ich meine, in Berlin gibt es 1000 geile Restaurants, das wissen wir beide. Ne? Aber ich finde auch das gut, obwohl es eigentlich so ein Oldschool-Käsemenü ist, weil du hast wirklich auf diesem Plateau hast du einen schönen Rundblick so auf diesen Volkspark, kannst gut runtergucken. Ich finde auch Käsefondue irgendwie mal ganz geil, das so zu essen in einem Restaurant. Du hast einen schönen Blick über den Park und so und ja, das wäre nochmal eine Empfehlung zu Berlin.
Okay, verstehe. Jetzt hätte ich ganz kurz gedacht, zu diesem Käsefondue wird auch genau dieser Wein aufgetischt.
Ja, ich weiß gar nicht, ist eine gute Idee von dir. Das habe ich tatsächlich, als ich im Nolas war, gar nicht drüber nachgedacht oder mir die Weinkarte so genau nicht angeschaut. Aber sie haben guten Wein da. Ob der jetzt aus Berlin kommt, weiß ich wirklich nicht.
Okay.
Ne? Aber tatsächlich auch dort wurde früher Wein angebaut. Ne? Jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist da der Volkspark und dieses Restaurant, was ich auch nur empfehlen kann.
Ja,
so
klasse.
Viele kleine Geschichte zu Berlin.
Ja, aber wir lernen Fun Fact über Berlin.
Ja.
Stadt mit Weinbautradition,
genau.
Was man nur wirklich nicht vermutet
2000
hätte in
Rebstöcke.
Diesem Melting Pot. Ne? Ja, Billy, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Verein.
Mach mal weiter.
Du wieder die Losfee spielen?
Ja, gib mal bitte rüber. Erster. Danke. So. Als nächstes haben wir einen Aufsteiger. Paderborn.
Paderborn. Denke ich an Paderborn, denke ich an unseren gemeinsamen Besuch auf der Messe, wie hieß sie nochmal? NRW, das Beste aus der Region. Und unsere Folge Nummer 8 zur regionalen Küche zu finden unter herd-und-ofen-podcast.de/8. Da haben wir uns, wie gesagt, über regionale Küche unterhalten und waren vorher auf dieser besagten Messe gewesen. Und da gab es eine Spezialität aus Ostwestfalen. Paderborn liegt in Ostwestfalen und aus Ostwestfalen kommt auch der Lippische Pikat. Und der Lippische Pikat ist ein Gericht, von dem wir beiden, bevor wir auf der Messe waren, auch noch nie gehört hatten. Das sind nämlich so Pfannekuchen, die so 3 bis 4 Zentimeter dick sind und nur relativ klein, Handteller groß, bisschen größer vielleicht, aber mehr nicht, ne? Bestehen aus zu gleichen Teilen Mehl und Kartoffeln. Dann kommen ordentlich Eier rein, pro 100 Gramm Mehl ein Ei. Also sagen wir mal, man hätte ein halbes Kilo Mehl, dann würden 5 Eier reinkommen, ne? Und dann kann man entweder eine salzige Variante machen, indem man das Ganze einfach salzt, den Teig. Oder man macht eine süße Variante, dann würde man Zucker reintun und vielleicht Rosinen. Dann wird das Ganze, muss ein bisschen gehen, Hefe kommt noch rein, habe ich gerade vergessen, muss das Ganze ein bisschen gehen, dann kommt es einfach mit ordentlich Öl in die Pfanne und dann gehen diese dicken Lippischen Pikat-Pfannkuchen auf. Herkunft von dem Ganzen ist, in der schlechten Zeit, als die Bürger, die Hausfrauen nur das zur Verfügung hatten, was sie im eigenen Garten oder im eigenen Tierstall finden konnten, mussten sich möglichst viele unterschiedliche Gerichte ausdenken mit Kartoffeln. Denn sie mussten die hart arbeitende Landbevölkerung satt kriegen. Und der Pikat war eben eine Variante, die man in Ostwestfalen gewählt hat. Ich kann nicht verschweigen, dass ich ihn auch mal nachgemacht habe, nachdem wir auf der Messe waren. Und es war, sag mal, interessant. Aber also mein Leibgericht wird es jetzt nicht. Das war so mächtig, so unglaublich mächtig, dass ich also nach 1,5 von den Dingern, die ich mittags gegessen habe, den ganzen Tag nichts mehr essen musste und pappsatt war. Ne? Also naja, ich kann mir vorstellen, dass das also ein Gericht ist, mit dem man die hart arbeitende Landbevölkerung versorgen kann. Aber heutzutage, wo wir alle Schreibtischtäter sind, wirkt das natürlich ein bisschen außer Zeit gefallen. Deswegen war ich dann auch wahrscheinlich so ultra pappsatt danach.
Ja, muss man auch nicht jeden Tag essen natürlich. Ne?
Nö, aber es ist halt eine Spezialität aus der Region mit einer ganz interessanten Geschichte, finde ich. Ne?
Genau. Was ich mitgebracht habe zum Thema Paderborn,
ja,
ist hier ein Paderborner.
Ach süß, ein Paderborner. Und zwar nicht das Bier, sondern ein Brot, ne? Von Liegenburghorn.
Das kennt man auch.
Ja klar.
Das ist so ein Roggenmischbrot. Also ja. Ich weiß nicht, das ist so eine Brotsorte, die so einen Eigennamen hat, die wahrscheinlich jeder kennt, oder? Ein Paderborner, also
ich... Ja, unter Umständen. Also ehrlich gesagt, bei mir wäre es jetzt schon so, wenn du mir gesagt hättest, ey Peter, ich hole einen Paderborner,
ja,
hätte ich kurz nachdenken müssen, was ist denn nochmal ein Paderborner?
Okay.
Aber ich wäre drauf gekommen,
ja,
glaube ich.
Ja.
Ja, ja, klar. Werden Brote immer nach Regionen benannt? Bei Käsen ist es ja so, Emmental eine Region aus der Schweiz, Gouda eine Region in Holland, Camembert ein Städtchen in Frankreich. Bei Broten weiß ich es gar nicht.
Nee, bei Broten haben die ja auch so geistreiche Einfälle in den Bäckereien. Also da gibt es ja auch das Weltmeisterbrot und so weiter. Also,
stimmt.
Von daher glaube ich ja, das klar, nicht, aber das auf jeden Fall. Paderborner, ein Roggenmischbrot, kennt man irgendwie, finde ich.
Ja, ja, dann war das unser kleiner kulinarischer Ausflug nach Paderborn.
Ja.
Parallel zum SC Paderborn, der zu dieser Saison in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist. Und dann gucken wir mal, wo unsere kulinarische Reise uns als nächstes hinführt. Ich wandere zum Lostopf, rühre losfeemäßig um und ziehe. Werder Bremen.
Werder Bremen mit einem super sympathischen Trainer, wie ich finde.
Es ist wirklich. Florian Kohfeldt ist ein richtig toller Typ und eine Bereicherung für die Bundesliga.
Ja. Genau. Zu Bremen, Werder Bremen und Bremer Kulinarik ist mir die Lapskaus eingefallen.
Okay.
Sagt dir wahrscheinlich auch was. Ne?
Ja, ein Fischgericht und gab es früher immer bei uns im Schullandheim und keiner mochte es.
Ja.
Was aber nicht unbedingt am Lapskaus liegen muss, kann auch an dem Schullandheim gelegen haben.
Jetzt ist schon eine kleine Verwirrung, da ist nämlich kein Fischgericht.
Ernsthaft nicht?
Ernsthaft nicht. Also Lapskaus hört sich nur so an vielleicht, weiß ich nicht warum, aber es ist kein Fischgericht. Es ist aber auf jeden Fall Gericht, was irgendwie natürlich trotzdem mit Meer zu tun hat. Ja? Und zwar ist nämlich ein Gericht, was irgendwie 1706 das erste Mal erwähnt worden ist und wahrscheinlich für Seefahrer und Matrosen entstanden ist, das Gericht.
Okay.
Und zwar die auf den Schiffen haben natürlich mal viel Pökelfleisch dabei gehabt. Aber da gab es auch Skorbut. Skorbut ist ja so eine Vitaminmangelkrankheit, ne? Und die hat dazu geführt, dass den Leuten die Zähne wehgetan haben, also schmerzende Zähne, konnten keine feste Nahrung zu sich nehmen.
Zähne sind auch ausgefallen dann
ausgefallen,
später, ne?
Ausgefallen, genau.
Ja, ja, klar.
Und dann hat man irgendwie auf den Segelschiffen für die Matrosen irgendwie aus dem Pökelfleisch irgendwie so eine Art, wie soll ich sagen, kleingehackt, püriert, ne? Und dann hat man auch so ein bisschen versucht, Vitamin C-haltiges Gemüse dazu zu tun, rote Beete, bisschen Gurke kam mit rein. Und das sollte so ein bisschen dem Skorbut vorbeugen und den Leuten auch irgendwie helfen. Ne? Also was ist drin? Es ist ein Kartoffelgericht mit Rindfleisch und roter Beete.
Ich war der festen Überzeugung, das wäre mit Fisch.
Ja.
Schmeckt das denn irgendwie fischig? Ich habe es, wie gesagt, das letzte Mal gegessen im Schullandheim mit 12
also,
oder so.
Also was es gibt, ist, es gibt Varianten davon, was man dazu gibt, also was man dazu serviert. Dazu serviert man zur Lapskaus einen Rollmops zum Beispiel oder einen Bismarck-Hering, aber der wird dazugelegt. Ne? Spiegelei, Gewürzgurke, sowas wird so dazu geliefert.
Ne? Und dann haben sie das vielleicht gemacht. Mit dem Rollmops,
genau, könnte aber, ja sein. Aber das muss nicht sein. Also der Lapskaus selbst ist also ein Gericht, was ein Kartoffelgericht, was Rindfleisch enthält. Ne? Gepökeltes Rindfleisch eigentlich. Und bekannt ist das in Norddeutschland, Norwegen, Dänemark, Schweden, aber tatsächlich auch in Liverpool. Da wird es auch gegessen. Okay. Warum, weiß ich nicht. Da heißt das Skaus oder Skaus in Liverpool. Wie gesagt, 1706, erste Mal wurde das Gericht erwähnt für Seefahrer und Matrosen. Und
darf ich mal ganz kurz fragen, weil mir das gerade so auffällt, ne? Skaus, wenn sie es so nennen, Skaus, in Liverpool, ne? Wir sind ja auch die Krauts für die Engländer, was von Sauerkraut kommt. Vielleicht kommt ja die Liverpooler Bezeichnung auch von Lapskaus und sie lassen auch nur die erste Silbe weg.
Ja, würde ich, kann ich mir echt vorstellen.
Skaus. Das ist also das deutsche Gericht, ist, was sie übernehmen, nennen Skaus, genauso wie Krauts, was von Sauerkraut kommt.
Genau. Also, wie macht man das Gericht? Also erstmal, ich habe das noch nie gegessen bisher. Ich hätte aber mal Bock, das zu kochen, aber ich würde es, glaube ich, nicht so machen, wie es im Original gemacht wird.
Dann sag mal, wie es
im Original, ist es tatsächlich so eine Art Brei. Also ich beschreibe es mal kurz. Mhm. Du brauchst erstmal geschälte Kartoffeln, die du im ganz normal im Salzwasser garst. Ja, man wird noch empfohlen, noch ein bisschen Brühe mit ins Kartoffelwasser zu tun, damit wahrscheinlich ein bisschen mehr Geschmack rankommt oder so. Und in der Zwischenzeit musst du Zwiebeln abpellen, klein schneiden, also fein würfeln und ein bisschen Fett glasig andünsten. Mhm. Ja. Und dann brauchst du Gurkenwasser und rote Beeteflüssigkeit. Also das ist ein Rezept, was mir auf jeden Fall vorliegt.
Ja.
So, und das gibst du jetzt mit dem Fleisch dazu. Jetzt hat natürlich nicht jeder gepökeltes Rindfleisch. Da empfiehlt sich Corned Beef. Kennst du das? Gibt es diese Dosen so? Ne?
Ja, ich kenne die, habe ich noch nie gegessen.
Ja, ja, okay,
aber,
klar.
Aber kenne ich natürlich.
Kennst du, ne? So, dann macht man Corned Beef mit rein. Das wird in der Pfanne so auf kleiner Flamme so ein bisschen geschmort. Man darf es jetzt nicht so allzu scharf anbraten lassen. Dann werden die Kartoffeln abgegossen, klein gestampft und alles wird zu so einer Art Brei verrührt. Ne? Salz, bisschen Pfeffer dazu, bisschen Muskatnuss dabei und dann kannst du jetzt eben dazu ein Spiegelei reichen oder eine Gurke oder noch ein bisschen rote Beete oder Kürbis oder sonst irgendwas. Ich hätte schon mal Bock, das zu machen. Ich würde das aber irgendwie nicht alles so vermanschen. Ich würde mal gucken, dass ich die Bestandteile einer Lapskaus, wenn ich das mal mache, doch so ein bisschen erhalte, weißt du? Ja, dass das alles so nebeneinander vielleicht ist und man das zusammen isst, aber man das einzeln noch so ein bisschen rausschmecken kann.
Ja, das ist auch fürs Mundgefühl viel besser, ne? Wenn man so die einzelnen Elemente so geschmacklich entdecken kann. Sonst sind wir wieder bei Dulases Mischgeschmack.
Richtig. Und die Lapskaus ist eben auch als Bremer Lapskaus bekannt.
Ja.
Daher mein kulinarischer Tipp, sag ich jetzt mal, zum Thema Werder Bremen.
Mir ist auch noch was eingefallen zu Werder Bremen. Es gab ja 1975 dieses berühmte Fußballspiel zwischen Werder Bremen und Hannover, gepfiffen von Wolf-Dieter Ahlenfelder. Mhm. Wolf-Dieter Ahlenfelder war ein Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga, der dafür bekannt war, dass er am Abend vor den Spielen, am Morgen vor den Spielen, während der Spiele in der Halbzeit und auch danach immer kräftig gegessen und vor allem getrunken hat. Ne? Und bei diesem berühmten Spiel im November 1975 Werder Bremen gegen Hannover hat Wolf-Dieter Ahlenfelder, der schon richtig einen im Tee hatte, das Spiel nach 29 Minuten abgepfiffen.
Ja.
Ne, zur die erste
Story
Halbzeit,
ich genau.
Die ja eigentlich super. 45 Minuten geht. Ja. Ne? Und naja, dann, irgendwann hat das dann auch eingesehen, dann haben sie die Halbzeit dann doch noch zu Ende gespielt. Ne? Was war? Ahlenfelder war einfach nicht gut beieinander, weil er vorm Spiel wieder voll reingehauen hat und hat sich dann erstmal in der Halbzeit mehrere Verdauungsschnäpse reingezogen, Malteser.
Mhm.
Ne? Und deswegen, wenn du in Bremen in eine Kneipe gehst, besonders in der Bremer Vereinskneipe und bestellst ein Ahlenfelder, kannst du heute noch im Jahr 2019 kriegst ein Bier und einen Malteser.
Ja,
wegen der Geschichte. So, ne?
Super lustig.
Ja. Das ist Ahlenfelder. Kleiner Tipp noch, wer ihn nicht kennt, einfach mal bei YouTube Wolf-Dieter Ahlenfelder eingeben. Da kommen mehrere sehr schöne Videos, wo Ahlenfelder einen vom Pferd erzählt und in manchen Videos, man merkt, dass er auch schon wieder dem Alkohol zugesprochen hat. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Okay, Billy, ein bisschen Musik und dann nächster Verein bzw. nächste Stadt.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Machen wir weiter.
Ich fasse mal zusammen, was hatten wir bis jetzt? Wir hatten den Augsburger Zwetschgendatschi für den FC Augsburg. Wir hatten Weißwein aus Berlin für den Verein Hertha Berlin. Wir hatten den Lippischen Pickard für den SC Paderborn. Und jetzt gerade hast du vom Lapskaus aus Bremen erzählt. So, was kommt als nächstes?
Als nächstes haben wir den zweiten Verein aus Berlin, der in der ersten Bundesliga spielt, nämlich Union Berlin.
Union Berlin, das ist mein Verein. Ich verbinde mit Union Berlin das Weihnachtssingen bei Union Berlin. Mhm. Was seit 2003 oder 2004, weiß ich nicht mehr ganz genau, Tradition hat, hat damit angefangen, dass ich mal irgendwann am Tag vor Heiligabend Berliner Fans auf dem Mittelkreis im Stadion getroffen haben, heimlich ins Stadion geklettert und haben da Weihnachtslieder gesungen. Mhm. Und das ist natürlich eigentlich nicht erlaubt, weil der Verein das aber irgendwie so nett fand, haben sie einfach eine offizielle Nummer draus gemacht und haben das Ganze dann Weihnachtssingen genannt. Und so haben sich dann zunächst am Mittelkreis immer am Tag vor Heiligabend, also Union Berlin-Fans, versammelt, um da Weihnachtslieder zu singen. Mhm. Und das Ganze ist zu einer so großen, kultigen Veranstaltung geworden, dass ich 2013 zum ersten Mal dort war. Da war das ganze Stadion voll und der Innenraum. Also das heißt, wir haben da mit, weiß ich nicht, 25.000, 30.000 Leuten irgendwie sowas 90 Minuten Weihnachtslieder gesungen. Das ist total herrlich. Flutlicht ist aus, es findet abends statt. Die Leute stehen da alle mit einer Kerze in der Hand und einer Nikolausmütze am Kopf. Der Verein hat vorher 30.000 Flugblätter gedruckt mit Texten der Weihnachtslieder. Dann steht da irgendwie noch eine Kapelle, schön auf dem Mittelkreis, ne? Und dann wird da die Weihnachtslieder geschmettert. Richtig andächtig, also das ist wirklich cool und vor allem, es sind auch die ganzen Ultras da und alle, die natürlich echt grölen können. Ne? Und dann hast du da Stille Nacht, Heilige Nacht von den Ultras geschmettert und so, ne? Die aber irgendwie geht ihnen dann doch ihr weihnachtliches Ultraherz auf, also es ist eine richtig schöne Veranstaltung, das macht total Bock. Naja, auf jeden Fall war ich da, wie gesagt, 23. Dezember 2013. Danach war mir rattenkalt und es hat mich verschlagen in das Restaurant Yam Yam auf der alten Schönhauser Straße in Berlin. Ich glaube, es gehört noch zur Mitte. Yam Yam ist ein koreanisches Restaurant und was ich da zum ersten Mal dann gegessen habe, ist ein Gericht mit dem Namen Bindafok. Mhm. Und Bindafok sind Mungbohnenpfannkuchen, die also typisch sind für die koreanische Küche und ich finde es was total Abgefahrenes und das ist zum Beispiel was, worüber ich in einer späteren Folge gerne nochmal ausführlicher sprechen wollen würde. Sie werden nämlich so gemacht, dass man Mungbohnen nimmt, getrocknete, und irgendeinen Reis, am besten klebrigen, sagen wir mal Sushi-Reis. Mhm. Die werden über Nacht in Wasser eingelegt. Saugen sich also so ein bisschen mit Wasser voll. Da wird das Restwasser abgekippt, das Ganze in einen Blender, also in einen Mixer getan, durchpüriert für eine Minute oder so und dann ist das ein total cremiger Teig. Und das ist schon die Grundlage für den Pfannkuchen. Mhm. Finde ich total abgespaced, weil es nur zwei Zutaten sind. Und was man sich überlegen muss, wenn wir hier Pfannkuchen machen, wir benutzen Weizenmehl zum Beispiel, also ein Getreide, was bei uns wächst. Und in Asien, Korea, benutzen sie Reis dafür. Also das, was bei ihnen wächst, ne, und was bei ihnen Tradition hat. Ne. Und dieser Pfannkuchen, der schmeckt auch ganz stark nach so, diese Mungbohnen, die haben so einen sprossenartigen Geschmack, würde ich sagen. Ne. Das heißt, der Teig schmeckt schon ganz stark danach, Bindafok. Und normalerweise packt man dann rein Sprossen, Frühlingszwiebeln, Paprika vielleicht in feine Streifen geschnitten, ein bisschen Chili. Man kann auch Fleisch reintun, klein gewürfelt, würzen mit Salz und Pfeffer. Und das war's. Ne. Das vermengt man dann mit dem Teig. Backt das in der Pfanne in Öl aus, ist total köstlich, schön knusprig, je nachdem wie viel Chili man reinpackt, scharf oder nicht so scharf. Die Koreaner packen auch gerne noch Kimchi rein, also den fermentierten Chinakohl. Mhm. Also es ist ein ganz, ganz, ganz herrliches Gericht. Ich habe mir extra vor ein paar Jahren 5 Kilo Mungbohnen gekauft und seitdem gibt es das bei uns ab und zu und ich freue mich jedes Mal, weil ich so eine geniale Sache finde, einfach Reis und Mungbohnen über Nacht einweichen, in Mixer tun, fertig ist der Teig. Klasse.
Ja, super, würde ich gerne mal probieren bei dir.
Ja, Bindafok, also das ist ein guter Tipp. Auch da könnte ich ein YouTube-Video vielleicht in den Shownotes verlinken, wo einfach unser beider Lieblingskoreanerin Mang Chi dieses Bindafok zubereitet. Dann könnt ihr euch mal angucken, wie das funktioniert.
Kommen wir zum nächsten Verein, würde ich sagen, oder?
Kommen wir zum nächsten Verein.
Zieh mal bitte, Peter.
Ich ziehe. Ja, Zettel halb angerissen. Moment. Eintracht Frankfurt.
Ah ja, interessante Saison, ne? Spannend, spannende Spiele gesehen.
Auf jeden Fall. Eintracht Frankfurt war der Hammer letzte Saison. Christoph Biermann vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat bei Sky 90 gesagt, wenn man sich nochmal neu aussuchen könnte, von welchem Fußballverein man gerne Fan wäre, dann würden zu dieser Saison alle Eintracht Frankfurt wählen, weil sie so einen begeisternden Fußball spielen. Ich würde da zustimmen.
Ja, also
hast
ich
du
auch.
Voll recht, ja. Natürlich.
Ich war auch früher wirklich häufig in Frankfurt, weil ich habe hier für ein Unternehmen gearbeitet, das zweimal im Jahr in Frankfurt auf der Messe ausgestellt hat. Und dort habe ich dann auch, nee, nicht auf der Buchmesse, sondern auf einer Konsumgütermesse,
ja,
nämlich die Ambiente und die Tendenz, so heißen die.
Ja.
Eine, glaube ich, im Frühjahr und eine im Herbst, weiß ich mal ganz genau.
Ja. Und, designermäßig warst du also da.
Genau.
Ja.
Ne? Und dann sind wir immer, wenn wir dort waren, einmal in ein traditionsreiches Äpplerlokal, also so eine Apfelweinwirtschaft gegangen.
Mhm.
Ne? Und da habe ich super gute Erinnerungen dran. Gibt da in Sachsenhausen, gibt es den Wagner. Wahrscheinlich, die Frankfurter würden da wahrscheinlich gar nicht mehr hingehen, weil es denen zu touristisch ist, weiß ich nicht. Aber es ist sehr schön, finde ich, dort. So ein bisschen traditionell eingerichtet und so. Und da habe ich Leiterchen und Schäufelchen gegessen. Leiterchen und Schäufelchen, so.
Leiterchen und Schäufelchen.
Genau.
Leiter und Schaufel.
Ja.
Also, okay.
Ja, genau.
Ja.
Und fand ich mal super lecker. Das sind eigentlich, das ist also Fleisch. Ne? Das ist eigentlich, sind das, die Leiterchen sind so, ja, ich glaube Spare Ribs kann man sagen.
Mhm.
Und die Schäufelchen ist so Schweineschulter, Kassler. Sowas gibt es dann so mit Sauerkraut und sowas, also recht deftig. Und wir hatten da immer eine Menge Spaß, hatten da immer so einen riesen Tisch mit allen Leuten, die auf der Messe gearbeitet haben. Unser netter Arbeitgeber hat das Ganze bezahlt dann und wir haben ordentlich gebechert und gegessen.
Und Leiterchen und Schäufelchen.
Einmal im Jahr fand ich das richtig, richtig geil. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt und mir ein paar Bilder vom Wagner angeschaut. Also ich finde, das sieht immer noch nett aus. Die Karte ist allerdings absolut nichts für Vegetarier. Ne? Also ich lese mal vor, da hast du nur gegrillte Schweinshaxen mit Bratkartoffeln, gegrilltes Schäufelchen mit Sauerkraut, gegrilltes Leiterchen, Rippchen gekocht mit Sauerkraut, Rippchen mit Kartoffelbrei, Krautwickel mit Kartoffelbrei und Apfelweinsoße, grüne Soße mit Ochsenbrust, Frankfurter Schnitzel.
Jetzt schon, da muss ich hin.
Wenn du da hin willst, ich habe für dich auch was. Du könntest da nämlich reingehen, bestellst einen Apfelwein, also einen Appleboy.
Ja, klar.
Und isst ein Vollkorn-Gemüseresti.
Ach, guck an.
Mit Kräuterschmand.
Guck
und
an.
Kleinem Salat.
Ja, immerhin. Geben Sie sich, geben Sie sich Mühe, ne?
Ja, finde ich doch auch, oder?
Ne? Hey, Rösti.
Genau.
Ja, ist doch gut.
Gebackenen Camembert kannst du auch noch haben. Oder grüne Soße mit vier halben gekochten Eiern und Bratkartoffeln wird es auch noch für dich geben.
Ja, grüne Soße, das klingt schon gut, finde ich.
Genau. Also auf jeden Fall, ich habe da total gute Erinnerungen dran. Mir schmeckte das immer total lecker dort. Ich weiß, es ist so ein bisschen, ist das schon so richtig, ja, also ich sag mal, es ist ein bisschen touristisch.
Als würde man in München ins Hofbräuhaus gehen.
Ja, und einmal habe ich dort gesessen und da waren wir wahrscheinlich nicht schnell genug mit dem Essen fertig oder die wollten den Tisch neu besetzen. Und da ist wirklich eine der Bedienungen gekommen, hat die Serviette genommen, mir den Mund abgeputzt und mir den Teller weggenommen.
Jetzt ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Die hat dir den Mund abgeputzt?
Ja, die hat einfach so meine Serviette genommen, einmal über meinen Mund, während ich so noch geredet habe, auf den Teller gelegt und ist weggegangen.
Und war noch was auf dem Teller?
Nee, wir waren schon fertig, aber haben ein bisschen lange geredet.
Aber die wollte, dass ihr geht.
Ja, genau, weiß ich nicht. Oder sie wollte witzig sein oder sowas.
Also, das habe ich noch nie gehört, ja, okay.
Ja, gut, so viel zu Frankfurt.
Ja, also ich verbinde mit Frankfurt auch den Besuch in einem Lokal. Wir waren da mal auf der Buchmesse und haben uns da morgens zweimal zum Frühstück verköstigt in einem Laden namens Die Brücke. Ist jetzt kein großes Erlebnis, aber das war einfach ein schöner Laden. Kann ich auch empfehlen, wenn man in Frankfurt ist, gerade zum Frühstücken, weil es unheimlich liebevoll angerichtet ist. Und das war deswegen schön, weil sie so eine schöne Inneneinrichtung hatten. Das war auch alles so ein bisschen oldschool. Und unter der Decke hatten sie, also ich würde mal tippen, 2000 Origami-Vögel, also einzeln aus Papier gefaltete Vögel, aufgehängt.
Ja.
Sodass so richtig, also ein Vogelschwarm aus Origami-Vögeln durch diesen Laden flog. Fand ich schön.
Ja,
die Brücke
gut
in
an.
Frankfurt.
Ja.
Ja. Ja. Ziehen wir durch?
Ziehen wir durch. Nächster Verein.
Los, Fee. Wer kommt als nächstes?
So. Es geht ins Rheinland.
Oh.
Düsseldorf.
Düsseldorf. Das ist mein Verein.
Düsseldorf.
Deswegen habe ich hier meine Gitarre hingestellt, um dir ein bisschen Düsseldorfer Liedgut zu präsentieren.
Sehr gut.
Sing mit, wenn du es kennst.
Ja, okay.
Ja, bin ich im Wald hier. Wo bleibt unser Altbier? Ma haben in Düsseldorf die längste Theke der Welt. Ja, bin ich im Wald hier? Wo bleibt unser Altbier? Wo ist denn der Held, der mit seinem Jert die Runde bestellt?
Ah ja, sowas, genau.
Wo ist denn der Held, der mit seinem Jert die Runde bestellt?
Yay! Also, der Song ist aber wichtig aus kulinarischer Hinsicht.
Okay.
Wir lernen zwei Sachen. Erstens, in Düsseldorf gibt es die längste Theke der Welt.
Mhm.
Bolkerstraße in der Altstadt. Rund um die Bolkerstraße sind also ungefähr 250 Kneipen, Restaurants, Bars und so weiter. Das ist, glaube ich, wirklich die höchste Kneipendichte auf der ganzen Welt, meine ich, gelesen zu haben. Also, dass sie nach wie vor, zumindest war es mal so, dass sie nach wie vor diesen Weltrekord halten. Längste Theke der Welt. Und zweitens, wo bleibt unser Altbier? In Düsseldorf gibt es Altbier. Ja? Vielleicht ganz kurz, warum heißt Altbier Altbier? Altbier heißt Altbier, weil es nach alter Brauart gebraut wird. Alt heißt, man braut obergäriges Bier, also Bier, was keine Kühlung benötigt bei der Zubereitung. Bier, was gekühlt werden muss, untergäriges Bier, wie zum Beispiel Pilz oder Export, das konnte man damals, bevor die industrielle Kühlung entwickelt wurde, nur in so Eiskellern brauen, die manche Gemeinden hatten, aber da war der Platz natürlich begrenzt. Deswegen konnte man Pilz und Export erst im großen Stil brauen, als die industrielle Kühlung erfunden wurde.
Mhm.
Irgendwann 1800, weiß ich nicht. Ne? Aber Altbier, nach alter Tradition, obergärig, also bei Zimmertemperatur oder Außentemperatur, ne? Das konnte man brauen. Und Düsseldorf hat diese Altbiertradition. Und was ich was Besonderes finde ist, es gibt in der Düsseldorfer Altstadt noch 4 Gaststätten mit eigenem Brauereibetrieb, die also eigenes Altbier brauen. Neben den ganzen Großbrauereien, die Industriealt produzieren.
Füchschen, Schumacher,
Ürige und Schlüsselalt.
Mhm, ja.
Ja. Und ich habe uns was mitgebracht zum Probieren.
Sehr gut.
Um nämlich genau diesen Test zu machen. Industriealt gegen in der Altstadt gebrautes
ja,
Alt.
Ja, super.
Und habe hier in meiner Kühlbox, warte, die ganzen Pool, oh, ist das kalt, scheiße, hoffentlich so, hoffentlich
so. Nicht gefroren?
Scheiße, hoffentlich ist das nicht gefroren. Also, ich habe Füchschen und Ürige aus der Altstadt und dagegen habe ich Frankenheimer Alt und Diebels Alt als Industriebiere. Und schau mal hier, wenn man diese Bügelflaschen von den handgebrauten Bieren sich einmal anschaut,
ne,
im Vergleich zu den Industriebieren, schau mal, hier steht sowohl drauf, wann die Flasche abgefüllt wurde, als auch wie lange sie haltbar ist. Nämlich nur ganz kurz, einen Monat lang. Daran sieht man, wie frisch die sind und dass der ganze Brauprozess überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, dass man die Biere jetzt lange lagert. Während auf dem Industriealt gar kein Abfülldatum draufsteht, sondern nur ein Haltbarkeitsdatum.
Das Haltbarkeitsdatum,
aber das geht über ein Jahr noch.
Ja.
Ne? Ist auch nochmal ein interessanter Unterschied, finde ich.
Also das Füchschen mag ich von diesen Bieren hier eigentlich am liebsten. Das Ürige finde ich auch gut, ist ein bisschen herber, aber geil.
Ich finde, wir sollen auch nur eins gegen eins probieren, sonst brauchen wir zu viel Zeit.
Ja.
Möchtest du gerne Diebels oder Frankenheim von den Industriebieren?
Boah, ich glaube Frankenheimer.
Frankenheim, okay. Frankenheim alt und dann trinken wir Füchschen, weil du gerne Füchschen magst. Und die anderen lege ich wieder zurück.
Ürige ist aber auch gut. Also wie gesagt, ist ein bisschen herber. Ne?
Das trinken wir dann nach Abpfiff der ersten Halbzeit,
genau, sehr gut.
Um uns zu beruhigen. Hier sind Gläser.
Das hörte sich schon mal gut
das
an.
Frankenheim. Vielleicht möchtest du es uns schon mal eingießen?
Ja, da muss mir mal bitte einmal die Gläser rübergeben, ein bisschen.
Okay, so. Und ich habe hier das Füchschen alt aus der Altstadt.
Da war ich noch vor kurzem.
Im Füchschen?
Ja.
Ich finde das jetzt mal ganz interessant mit diesem Test, weil ich habe den wirklich noch nie gemacht und habe das im direkten Vergleich auch noch nie probiert. Also wir fangen an mit dem Industriealt. Prösterchen. Ja, malzig und ganz lecker, oder?
Ja.
Ich merke schon die Begeisterung. So, jetzt kommt Füchschen.
Ja, ist jetzt aber auch nicht so. So im direkten Vergleich, dass das Frankenheim
hier
so total abfällt, oder?
Finde ich auch nicht. Als ich es gerade zuerst probiert habe, habe ich gedacht, ja, okay, es ist malzig und halt sehr wässrig. Aber das Füchschen, ich finde schon, es hat etwas mehr, wie soll ich mal sagen, Körper und Tiefgang.
Mhm.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja, also man kann auch das Frankenheim ganz gut trinken, finde ich, ne? Oder?
Interessant, oder?
Ja.
Ja, das ergibt jetzt unser Test. Ich hatte mir natürlich erhofft, dass er was anderes ergibt. Ne?
Ich finde ja auch die Flasche viel schöner und traditionsreicher. Also ich bin auch wirklich gerne im Füchschen. Finde ich super. Aber ich finde die beiden gar nicht so tierisch unterschiedlich jetzt. Ja, das Ührige, das wäre natürlich nochmal was ganz anderes, weil das deutlich herber ist, denke ich. Ne?
Können wir auch noch gegeneinander testen. Welches Glas ist das?
Weißt das ist hier das Füchschen. Ich trinke das mal eben aus, glaube ich, dann einfach. Dann gib doch nochmal einen Schluck von dem Ührigen, weil das wirst du schon nochmal jetzt einen Unterschied bemerken.
Ja. Schöne Bügelflasche.
Ich liebe diese Bügelflaschen, finde ich toll.
Ein zweites Mal Prost.
Also der Unterschied ist auch geringer als erwartet, aber das ist wirklich, wenn man es ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, ist schon nochmal herber. Ja, auch sehr lecker, das Ührige, finde ich.
Ja, aber auch nicht so deutlich der Unterschied, wie man es vielleicht gedacht hätte.
Ist wirklich nicht so deutlich.
Das ist aber interessant, finde ich. Das heißt, vielleicht ist Frankenheim ja einfach ein besonders schmackhaftes Industriealt.
Ja.
Aber okay, das war also unser kleiner Altbiertest. Ich würde trotzdem immer, ehrlich gesagt, Ührige, Füchschen, Schlüssel oder Schumacher vorziehen. Ne? Aber interessant, dass der Unterschied gar nicht so groß ist.
Ja,
wollen ja ehrlich sein.
Ja.
Ne? Okay, was anderes erhofft, aber das war so. Okay, das wäre mein Beitrag zu Düsseldorf. Der hat aber jetzt lang gedauert. Ne?
Wie viele Vereine haben wir denn noch in der ersten Halbzeit?
Wir haben noch, lassen wir eben gucken, 7 hatten wir. Also wir haben noch 2.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
2 Vereine haben wir noch.
2 Stück, dann zieh doch mal bitte ein.
Jawohl. Warte. Ah, jetzt wird's interessant, Billy. Borussia Dortmund.
Mein Herzensverein, super.
Der deutsche Klassiko. Vielleicht ziehen wir gleich noch Bayern. Dann hätten wir sie zusammen. Wer weiß.
Sollen wir es verraten?
Was denn?
Ich bin Dortmund-Fan, du bist Bayern-Fan.
Ja.
Kann man drüber sprechen, oder?
Kann man offen drüber sprechen?
Ja.
Selbstverständlich. Aber dann erzähl jetzt von deinem Herzensverein.
Also erstmal freue ich mich natürlich jetzt schon mal auf die neue Saison. Ne? Und ich bin jetzt auch erstmal am Samstag im Preußenstadion. Da ist nämlich der BVB im Freundschaftsspiel zu Gast.
Preußenstadion, nur für wer sich nicht für Fußball interessiert, ist der Heimatverein hier in der Stadt, wo wir leben, Preußen Münster.
Genau.
In der 3. Fußball-Bundesliga beheimatet.
Genau. Am Abend davor schön auf dem Sofa erstmal das Pokalspiel gegen Uerdingen anschauen. Mhm. Mit Kevin Großkreuz als Gegner, der Weltmeister Kevin Großkreuz.
Ja, selbstverständlich. Der Weltmeister und Dönerwerfer.
Genau.
Döner, und das wäre auch was Schönes.
Bei Dortmund, genau.
Ja, genau, ja.
Und eine Woche später dann schon im Westfalenstadion gegen Augsburg, freue ich mich schon richtig drauf. Also ich bin richtig heiß auf die Saison.
Mhm.
Mit unglaublich viele interessante Aspekte, auch bei anderen Vereinen. Ne? Umbruch in Gladbach finde ich interessant.
Finde ich auch interessant,
also
voll, natürlich.
Neuer Trainer.
Ich
finde auch interessant, was auf Schalke passieren wird, ne? Also wo der Verein landet. Sicherlich nicht ganz einfach. Aber bleiben wir kurz bei Dortmund. In Dortmund gibt es eine Spezialität. Nein, es gibt wahrscheinlich mehrere Spezialitäten. Aber eine, die ich wirklich auch echt gut finde, das ist nämlich Salzkuchen.
Oh, habe ich noch nie gehört.
Salzkuchen, genau.
Salzkuchen?
Also Salzkuchen, ich zeige dir mal ein Bild vom Salzkuchen. Sieht jetzt gar nicht so ungewöhnlich aus. Das ist Salzkuchen.
Okay, darf ich es beschreiben?
Ja, klar.
Das sieht also aus wie ein Bagel.
Mhm, genau.
Und
das ist ein Loch in der Mitte, ne?
Ist ein Loch in der Mitte, so eine Art Brötchen mit Loch in der Mitte. Und obendrauf sind Salzkristalle und Kümmel.
Genau, so grobes Salz, ne? Und das ist etwas, was es ganz besonders in Dortmund mit gibt, an den klassischen Kneipen um den alten Markt herum.
Mhm.
Und das ist auch was in Dortmund erfunden wurde sozusagen, dieser Salzkuchen.
Okay. Ja? Interessant, dass es Kuchen heißt, wo es ja doch ganz offensichtlich ein Brötchen ist.
Ja, weiß ich auch nicht genau, woher das kommt. Aber es kommt auf jeden Fall aus einer Bäckerei. Fischer am Rathaus heißt die Bäckerei. Und da wurde dieses Gebäck erfunden. Und es gibt so, ja, klassisch in der Kneipe mit Käse, mit Mett und Zwiebeln oder mit Schwartemagen belegt. Ne?
Mhm.
Und ich kenne so etwas Ähnliches sogar hier aus Münster, im alten Gasthaus Lewe, habe ich dir schon mal vorgeschwärmt.
Ja, und ich habe zurückgeschwärmt.
Ja, von den besten Käsebrötchen und Mettbrötchen, die ich kenne. Und das sind auch solche Brötchen mit Kümmel und Salz, die auch in der Mitte so ein kleines Loch haben, die allerdings tatsächlich nicht aus Dortmund kommen, das weiß ich, sondern die hier von der Münsteraner Bäckerei hergestellt werden.
Ja.
So, und genau, das finde ich total klasse. Und für die Herstellung des Salzkuchens, also der Heiner Fischer, das habe ich mal nachgelesen, das ist also, der diese Bäckerei betreibt, der nimmt einen lockeren Weizenteig, der also schön elastisch sein soll. Das Loch wird noch mit dem Daumen reingezogen, tatsächlich keine Maschine, die das macht. Und Und dann kommen die Teiglinge auf so eine Steinplatte und die werden dann im Wasserdampf, also in Schwaden, du kennst dich ja ein bisschen aus mit Brotbacken,
ja,
ne, werden die so 20 Minuten gebacken. Und bevor man die isst, werden die nochmal meistens kurz warm gemacht. Und das ist in Münster ganz genauso. Mhm. In Münster bekommst du, wenn du ein Mettbrötchen bestellst oder ein Käsebrötchen bestellst, auch ein warmes Brötchen. Finde ich total super.
Ja. Ne? Ganz kurz so eben, weil du gesagt hast, es werden mit Schwaden gebacken. Können wir nur mal ganz kurz erklären. Mit Schwaden backen, nur für die Leute, die es nicht wissen, bedeutet, in dem Ofen wird Wasserdampf zugeführt.
Genau.
Der Wasserdampf schlägt sich nieder auf dem Brötchen, was eine kältere Temperatur hat, kältere Außentemperatur als der Ofen. Also Kondensationseffekt und dadurch reißt die Hülle des Brötchens, der Teig des Brötchens nicht so schnell auf, sondern bleibt länger elastisch. Das ist der Grund, weshalb man einen Ofen schwadet, wenn man backt.
Genau. Und was ich schön finde, also ich esse das wirklich gerne und Salzkuchen gibt es tatsächlich so, also auch unter der Benamung und so weiter, nur in Dortmund und lecker mit Mett, lecker mit Käse.
Salzkuchen. Ey, aber finde ich interessant.
Ja.
Also da habe ich schon wieder Bock, du hast ja gerade mich angesprochen auf meine Hobbybäcker-Tätigkeit, da habe ich schon wieder Bock, mich ein bisschen mit zu beschäftigen und das auch mal zu machen, weil ich finde, die Dinger sehen hübsch aus.
Ja, finde ich auch. Du kannst auch mal dahin fahren. Du kannst jetzt zur Bäckerei auch gehen, Fischer am Rathaus. Ne? Mhm. Da kannst du, die haben natürlich auch Kuchen und so weiter, aber die haben halt auch diesen Salzkuchen da.
Mhm. Und ist es so, dass es diesen Salzkuchen nur bei Fischer gibt oder auch in anderen
Bäckern? Nee, den gibt es auch bei
mittlerweile Dortmunder genau. Traditionsgebäck.
Ja.
Ne?
Genau.
Okay, ja, interessant. Wie gesagt, noch nie vorher von gehört. Klasse.
Ja.
Ich meine, dann haben wir schon jetzt, glaube ich, 8 Vereine hinter uns. Das heißt, die erste Halbzeit neigt sich so langsam dem Ende.
Einer bleibt noch.
Ein Verein bleibt noch.
Mal gucken, wer jetzt noch in der ersten Halbzeit kommt.
Willi rührt im Lostopf.
Dann zur zweiten Halbzeit erst aufspielt. Ah, okay. Schalke.
Ach, Schalke, ne? Der Verein, wo der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies letzte Woche mit also Aussagen auf sich aufmerksam gemacht hat, wo einem der politische Ekel hochkommt. Ne? Beim Tag des Handwerks in Paderborn, ich sag's nur noch mal ganz kurz, ne, hat er also sich gegen eine CO2-Steuer ausgesprochen und gesagt, er würde lieber in Afrika ein paar Kraftwerke bauen, denn dann würden, Zitat, die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Zitat Ende. Dann gab es natürlich erstmal einen Aufschrei und dann ist der Ehrenrat von Schalke, irgendein Gremium, von dem vorher noch nie jemand gehört hat, hergegangen und hat den Fall beraten und ist als allererstes zu der Schlussfolgerung gekommen, das sei kein Rassismus. Weil sie aber erkannt haben, dass sie doch irgendwie handeln müssen, weil der öffentliche Druck groß war und wahrscheinlich, weil Clemens Tönnies auch schon angeboten hat, er könnte ja vielleicht also den Aufsichtsratsvorsitz für 3 Monate abgeben, haben sie dann bestimmt, er muss als Konsequenz aus dieser Aussage sein Amt für 3 Monate ruhen lassen. Und dann haben im Umfeld alle gedacht, eine Aussage von dieser Tragweite und dann nur 3 Monate, wie passt das denn zusammen? Aber ich habe jetzt verstanden, dass das doch gar nicht so schlecht ist, denn diese Woche tritt ja zum ersten Mal die neu zusammengesetzte DFB-Ethikkommission
genau.
zusammen,
ja.
Die Ethikkommission des Deutschen Fußballbundes. Schalke ist Mitglied der Deutschen Fußballliga und die Deutsche Fußballliga wiederum ist Mitglied im Deutschen Fußballbund. Das heißt, die Ethikkommission kann den Fall Tönnies besprechen und damit vor ein DFB-Sportgericht bringen.
Ja,
und dann kommt, so hoffen wir doch alle, eine bisschen härtere Strafe bei.
Also was mich in dem Fall wirklich schockiert hat, ist auch, dass der Ethikrat wirklich gesagt hat, dass die Aussagen nicht rassistisch wären. Und das
der Ehrenrat von Schalke hat das gesagt.
Genau.
Ja.
Der Ehrenrat hat das gesagt. Und
ja,
das genau. finde ich verwirrend.
Ja, absolut.
Ja, ne? Ja, 3 Monate Sperre. Was ich interessant finde, ist, wenn man sich mal so ein paar Zahlen anguckt, ich weiß gar nicht, was schätzt du, Tönnies ist ja der zweitgrößte Schweineschlechter in Europa.
Ja.
So, jetzt macht er ja 3 Monate Pause. Nehmen wir mal an, der wird 3 Monate auch mit seinen Höfen Pause machen. Was tippst du, wie viele Schweine würden in dieser Zeit nicht geschlachtet werden?
Zweitgrößter Schweineschlachtbetrieb Europas, ne? Das heißt, das ist eine Tötungsfabrik, ne? Da gehen
genau.
Massen durch. Keine Ahnung. 1,5 Millionen.
1,5 Millionen, ja. Der würde in 3 Monaten, also würden 5 Millionen Schweine das überleben, heißt, nicht geschlachtet werden.
Das heißt, 20 Millionen Schweine gehen da im Jahr durch.
Ne? Ich finde die Zahl echt immens.
Unglaublich,
ne?
Ist
unglaublich,
das.
Unglaublich, ne? Ja. Aber okay.
Ja, genau. Also, was ich
jetzt, das ist ja schon fast kulinarisch.
Alter, ey. Also, ich wollte sagen, wir nehmen die Äußerungen von Clemens Tönnies zum Anlass und setzen ein Zeichen gegen Rassismus und für Afrika und kochen ein afrikanisches Gericht.
Ja, sehr gut.
Und gleichzeitig setzen wir noch ein weiteres Zeichen, weil Clemens Tönnies der zweitgrößte Schweineschlachter Europas ist und das Essen muss zusätzlich auch noch vegan sein.
Auf jeden Fall.
Damit Clemens Tönnies bloß nicht einen Cent daran verdient, wenn unsere Hörer das nachkochen. Ne? Und ich habe geschaut auf einem meiner Lieblingsblogs im Internet, Eat This, zu finden unter eat-this.org, habe ich ein afrikanisches Gericht gefunden, Kidneybohnen à la Afrika. Vielleicht nur ganz kurz eben für diejenigen, die sich in der afrikanischen Küche nicht auskennen. Man kann die in vier Bereiche einteilen. Es gibt die nordafrikanische Küche, die ist arabisch geprägt, kann man sich ja vorstellen, bei Ländern wie Algerien, Marokko, Ägypten, Libyen und so weiter. Es gibt die südafrikanische Küche, die ist europäisch geprägt. Ich nehme an, dass das was zu tun hat mit der Kolonialzeit. Ne? Dann gibt es die Küche Äthiopiens und Eritreas und es gibt die schwarzafrikanische Küche. Und ich tippe jetzt einfach mal, dass die Schwarzafrikaner es auch besonders sind, die von Clemens Tönnies rassistisch beleidigt wurden. Ne? Und Kidneybohnen à la Afrika aus dem Blog Eat This verwendet eben auch Zutaten der schwarzafrikanischen Küche, nämlich Hülsenfrüchte, in dem Fall Kidneybohnen und Erdnussbutter. Denn Erdnüsse und Erdnussbutter sind tatsächlich eine typische Zutat der schwarzafrikanischen Küche. Es ist so eine Art, wie soll ich mal sagen, kleine Paste, kleines Curry, was man zusammen mit Reis isst. Man braucht nicht viel. Frische Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, paar Gewürze, eine Dose Kidneybohnen und natürlich Erdnussbutter. Mhm. Ja? Und dann würfelt man einfach die Tomaten, hackt Zwiebel und Knoblauch, kommt Öl in die Pfanne, Zwiebeln werden angebraten, dann kommen die Gewürze, Sambal Oleg, Knoblauch, Kumin und die Kidneybohnen dazu. Das Ganze schwitzt dann so ein bisschen an, kommt die Erdnussbutter dazu und die Tomaten, man lässt das ein bisschen einköcheln und dann hat man schon seine Paste. Mhm. Das Ganze isst man einfach zu Reis, man kann auch ein bisschen Petersilie oben drüber machen, das schmeckt gut und setzt vor allem auch nochmal einen schönen farblichen Akzent und fertig ist ein wunderbares schwarzafrikanisches Essen.
Lecker, ja.
Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, schmeckt wirklich gut.
Ja, cool.
Das Rezept, beziehungsweise den Link zu dem Rezept auf dem Blog Eat This, packe ich natürlich in unsere Shownotes.
Ja, klar.
Na, das wäre also unser kleines Fanal gegen den Rassismus, pro Afrika und gegen die Schweineschlachterei von Clemens Tönnies. Und wenn man ganz gemein sein will und Clemens Tönnies noch einen dafür reintun will, dann fährt man in die Stadt des Erzrivalen Borussia Dortmund, also nach Dortmund und geht da ins afrikanische Restaurant.
Ne, und, gibt es da eins?
Ja, gibt es eins. Habesha Dortmund in der Münsterstraße.
Okay.
Ist ein äthiopisches Restaurant. War ich schon mal und ist ganz lecker.
Aber ich glaube, das kann man den Schalkern jetzt doch nicht zumuten, in die verbotene Stadt zu gehen.
Ja, bei unseren Hörern.
Ja, ja. Das
Ey, und wer weiß, zu welchen Mitteln die Schalker-Fans greifen beim Pokalspiel. Jetzt haben sie auf jeden Fall schon mal heftig gegen die Aussagen von Tönnies demonstriert. Finde ich gut.
Ja.
Okay, das war unser Beitrag zu Schalke.
Ja.
Das war jetzt der letzte Verein.
Genau.
Dann pfeifen wir die erste Halbzeit ab. Oder? Und sind durch mit unserer kulinarischen Reise.
Ja.
Wir können ja nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir hatten für Augsburg den Zwetschgendatschi, den Augsburger Zwetschgendatschi. Von Hertha Berlin hatten wir in Berlin selber hergestellten Weißwein.
Und Käsefondue.
Und Käsefondue, stimmt. Aus dem Lokal, was wie hieß?
Nolas am Weinberg.
Nolas am Weinberg. Paderborn mit dem lippischen Pickert. Bremen mit Lapskaus. Union Berlin mit Binderfock, dem koreanischen Pfannkuchen aus Mungbohnen. Frankfurt mit Leitersche und Schäufelsche.
Genau.
Dann Fortuna Düsseldorf.
Mit Altbier.
Mit Altbier. Dortmund.
Dortmund mit dem Salzkuchen.
Und zu guter Letzt Schalke mit Kidneybohnen à la Afrika.
Ja, super.
Ja, das war doch eine kurze und kurzweilige kulinarische Reise.
Eine spannende erste Halbzeit, fand ich, ja.
Und eine spannende erste Halbzeit. Das war also das Herd- und Ofen-Special zum Start der Fußball-Bundesliga, auf die Billy und ich uns ganz besonders freuen. Wir danken für euer Interesse an dieser ersten Halbzeit. Nächste Woche geht's dann weiter.
Mit folgenden Vereinen. Wir haben einmal Köln, Hoffenheim, Wolfsburg, Freiburg, Mainz, Leverkusen, Leipzig. Habe ich was vergessen? Bayern.
Ah ja, und Bayern. Genau, das sind die Vereine, die noch im Topf sind.
Ja.
Und ja, müssen wir mal gucken, was uns dazu einfällt. Aber wir werden was finden und eine zweite Reise, kulinarische Reise, durch Deutschland unternehmen. Alles, worüber wir heute gesprochen haben, die Rezepte und Links, die ihr braucht, um die Folge nochmal nachzuvollziehen, gibt es in unseren Shownotes. Das hier war Folge 19 vom Herd und Ofen Podcast. Ich möchte dich auf ein kurzes Zahlenspiel aufmerksam machen, Billy. Wir machen diese Folge zum Bundesliga-Start für die Saison 19-20. Und es sind unsere Folgen 19 und 20. Wie findest du das denn?
Total gut.
Ist dir das schon aufgefallen?
Überhaupt nicht.
Ist aber mir jetzt vorhin tatsächlich, als ich mich vorbereitet habe und guckst du, 19-20, ist mir das aufgefallen.
Klasse.
Finde ich auch ganz witzig, ne? Ich wollte sagen, das hier, diese erste Halbzeit, war Folge 19 vom Herd und Ofen Podcast. Das heißt, ihr findet die Shownotes unter herdundofen-podcast.de/19. Kommentiert die Folge gerne auf Facebook oder Instagram, beziehungsweise wenn ihr uns per Mail erreichen wollt, könnt ihr das genauso tun. peter@herdundofen-podcast.de, wenn es an mich gehen soll, oder an Billy, billy@herdundofen-podcast.de. So, Billy, und wir gehen jetzt in die Halbzeitpause.
Und ich freue mich auf die zweite Halbzeit.
Genau, sehen wir uns nächste Woche.
Bis ciao. Dann, ciao.
Kam natürlich der Einsatzleiter rein und sagte, Herr Angel, wir haben heute einen Großeinsatz hier. Ja, sag und? Sagte, wie wollen wir das denn handeln hier? Wie soll das denn überhaupt vonstatten gehen? Ja, mach doch keinen Scheiß da. Ich sag, leere Pullen, sofort zurück. Was? Ich sag, sofort zurück. Ja, sag, und volle? Sag, einsammeln. Einsammeln. In der Halbzeit werden wir uns lecker einkredenzen.